Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wer schon mal Stromsperre erlebt hat, der weiß, wie schön es ist, wenn der Strom wieder da ist. Wer einen strengen Winter erlebt hat, der weiß, wie schön es ist, wenn die ersten Sonnenstrahlen wieder einen wärmen. Wer schon mal bei einer Operation war und das erlebt hat, der weiß, wie schön es ist, wieder zu Hause zu sein. Man ist wieder da. Wer die Kreuzigung Jesu miterleben musste, der weiß, wie schön es war, dass Jesus wieder da war. Das spürt man jedenfalls in dem Bibeltext für die heutige Predigt im Johannesevangelium Kapitel 21, 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus aber den Jüngern wiederum am See Tiberias, offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Da spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber Jünger wusste nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft die Netze aus zur rechten Seite des Bootes, so werdet ihr finden, was ihr braucht. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153, und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten es: Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Wir können ein Bild sehen, das noch einmal die Szene so deutlich macht. Unser Glaube lebt nicht von einer schönen Auferstehungsfantasie. Unser Glaube lebt nicht von einem Mitleid für einen, der ungerechterweise gekreuzigt wurde. Unser Glaube lebt nicht von religiösen Gefühlen, die man so haben kann, und religiösen Traditionen. Unser Glaube lebt nicht von lieben Geschichten, die man sich eben so weitererzählt. Unser Glaube lebt von dem auferstandenen Jesus. Unser Glaube lebt vom leibhaftig Auferstandenen. Unser Glaube lebt vom sichtbar Auferstandenen. So wird es jedenfalls in unserem Text deutlich. Wir lesen, dass Jesus einfach wieder lebendig vor ihnen stand. Und das nicht nur vor einer Einzelperson, die sich gerade vielleicht irgendwas einbildete, was sie sich immer gewünscht hat, sondern vor mehreren Jüngern, vor einer ganzen Gruppe. Und das nicht bei einer stillen Andacht irgendwo in sich gekehrt, sondern bei der Arbeit. Sie sind am See Tiberias, auch See Genezareth genannt. Es ist die alte Heimat der Jünger. Hier lagen 3 Jahre ihre Boote. Irgendwie, vielleicht hat ein anderer sie mal wieder benutzt mit den Netzen, und nun wurden sie wieder von ihnen verwendet. Leider fangen sie nichts. Lag es vielleicht an Thomas, Nathanael und Matthäus? Sie waren mit dabei, aber sie waren keine Fischer, sie hatten keine Erfahrung. Nein, die Jünger waren nicht irgendwie ständig Glückspilze, denen immer alles gelang, irgendwie vollmächtige Apostel, die immer nur Erfolg hatten. Das schien manchmal gar nicht zu gelingen. Und vielleicht haben die Jünger auch auf Petrus geschimpft, haben gesagt: Du wolltest ja, dass wir hier rausfahren, uns die ganze Nacht um die Ohren schlagen und nichts. Nichts ist passiert, die Alltagssorgen waren wieder da. In diesem erfolglosen Alltag, da erscheint Jesus. Er spricht sie an. Einerseits ist es wichtig, dass wir zur Ruhe kommen, von unserem Alltag auch abschalten können, dass wir zur Ruhe vor Jesus finden, für Jesus. Das kann jeden Tag, sollte ein Stück so etwas sein. Am Sonntag sollte es besonders sein, wie sich Jesus auch oft zurückgezogen hat, um zu beten auf einem Berg oder so. Doch andererseits kann Jesus mitten in unserem Alltag auftauchen. Uns mitten im Alltag ansprechen, egal wie glatt gerade alles lief oder auch nicht. Das kann so aussehen, da sitzt man ungeduldig am Steuer, der Verkehr geht nur langsam voran und ich werde dann plötzlich erinnert, meine Zeit liegt in Gottes Händen. Das ist Jesu Reden mitten im Alltag am Steuer, wo ich ungeduldig bin. Da geht man zum Krankenbesuch, man ist gespannt, wie es dem anderen geht. Da strahlt dieser Kranke so viel Ruhe aus, dass man als Gesunder gestärkt weggeht. Hat Jesus einen gestärkt, mitten in dieser alltäglichen Situation. Da ist man unzufrieden mit Mitmenschen, sie enttäuschen. Doch dann kommt die Frage, hast du schon mal für sie gebetet? Das ist Gottes Geist, der dir hier begegnet, mitten im Alltag. Da staunt man über einen christlichen Kollegen. Man überlegt, ob man nicht auch Christ werden möchte. Da hat Jesus mitten im Alltag einen Nichtchristen zum Staunen gebracht. Hat er ihn angesprochen. So spricht Jesus uns im Alltag an, durch alltägliche Menschen, durch alltägliche Begegnungen oder durch alltägliche Arbeit. Er kann uns ansprechen, weil er der Auferstandene ist. Er kann uns ansprechen, weil er lebt. Manchmal merkt man es gar nicht, dass hier Jesus zu uns spricht, dass er hier uns begegnet. Man rechnet gar nicht mit ihm. So ging es jedenfalls den Jüngern auch hier. Da steht er am Ufer am frühen Morgen. Von Weitem ruft er den Jüngern zu, Kinder, habt ihr was zu essen? Nein, müssen die Jünger die antworten und keiner erkennt ihn. Da rät er ihnen, die Netze noch einmal zur rechten Seite des Bootes auszuwerfen, dann werdet ihr etwas finden. Die Jünger tun es, weil sie dort einen handfesten Rat bekamen von einer handfest leibhaftigen Person. Da schwebte nicht irgendeine Stimme über dem Wasser. So haben sie ihn total für voll genommen, als einen gewöhnlichen Menschen. Und wie gesagt, nicht irgendein einziger Einzelner hat es getan, sondern zusammen haben sie es. Mehrere Personen wahrgenommen, okay, wir tun das jetzt. Dort steht einer, der hat uns gesagt, wir sollen es nochmal probieren. Als sich auf Jesu Worte einlassen, da merken die Ersten, das muss Jesus sein. Als sie die vollen Netze hochziehen, wird Johannes klar, das ist der Herr, das ist Jesus. Viele versuchen, Jesus auf die Spur zu kommen. Sie wollen sehen, ob er wirklich lebt. Sie wollen sehen, ob es ein Leben mit ihm wirklich gibt, ob das sinnvoll ist. Doch sie betrachten alles nur von außen. Sie kennen Jesu Worte, aber sie lassen sich nicht darauf ein, um Vergebung zu bitten. Sie lassen sich nicht auf Jesu Worte ein, ihn in das Herz einzuladen. Sie lassen sich nicht auf Jesu Worte ein, seine Gebote für wichtig zu finden, als Hilfe für das Leben. Dadurch werden viele ihn nicht erleben als den Lebendigen, wenn du dich nicht auf sein Wort einlässt. Die Jünger haben sich darauf eingelassen und dann erkennen sie ihn. Ja, Johannes erkennt ihn zuerst und er ruft dem Petrus zu, es ist der Herr. Als Petrus das hört, dauert ihm die Fahrt bis an das Ufer zu lang und mit dem vollen Boot in den Fischen, den Netzen, die voller Fische sind und er will so schnell wie möglich bei Jesus sein. Schön, dass er wieder da ist, dieser Jesus. Es wird als die dritte Begegnung mit dem Auferstandenen hier geschildert. Es gab noch andere Begegnungen, die an dem Johannesevangelium nicht stehen, noch an anderer Stelle. Und so springt der Petrus ins Wasser, läuft ans Ufer, vielleicht 100 Meter circa, an einer seichten Stelle im See Genezareth. So groß ist seine Sehnsucht nach Jesus. Hier zeigt sich, ob unser Glaube nur im Kopf stattfindet oder im Herzen. Sehnsucht ist nicht im Kopf, Sehnsucht ist im Herzen. Hier zeigt sich, ob wir nur eine Gottesahnung haben, da gibt es sowas wahrscheinlich, oder auch eine Gottesbeziehung, in der wir mit ihm ganz nah leben wollen. So sollten wir nicht nur schlicht zur Kenntnis nehmen, ja gut, Jesus ist auferstanden. Dies sollte unser Herz bewegen. Dies sollte eine tiefe Sehnsucht in uns wecken, diesem Jesus zu treffen, mit diesem Jesus verbunden zu sein, mit diesem Jesus zu leben und mit diesem Jesus mein Leben zu planen. Diese Sehnsucht sollte in uns entstehen, eine tiefe Sehnsucht in uns nach seinem Wort, dass wir sein Wort immer weiter kennenlernen, dass wir in seinem Wort lesen, auf seine Worte hören. Der Auferstandene spricht noch heute zu uns. Vielleicht können Sie es selber an verschiedenen Stellen so bezeugen, wie sein Wort zu uns gesprochen hat, zu Ihnen gesprochen hat. Ich könnte es Ihnen auch von vielen anderen sagen, wie Sie zutiefst und völlig überrascht von Gottes Wort angesprochen sind und sagen, das ist ein lebendiges Wort. Dies sollte eine tiefe Sehnsucht in uns nach den Nachfolgern Jesu wecken, nach unseren Glaubensgeschwistern, nach denen, die auch Christen sind, nach seiner Gemeinde. Wir kommen hier nicht in Gottesdienst zusammen, weil man das so macht und weil man irgendwelche Zahlen abhakt, sondern weil ich eine Sehnsucht habe, unter anderem nach meinen Glaubensgeschwistern. Dies sollte auch eine tiefe Sehnsucht in uns wecken auf die persönliche Begegnung mit Jesus, wenn er uns zu sich ruft oder wenn er eines Tages wiederkommt. Näher zu dir heißt ein altes Glaubenslied. Wenn Jesus einmal sichtbar wiederkommt, dann wird es zwei Reaktionen geben. Die einen, die möchten ihm entgegenlaufen, die anderen möchten zur anderen Seite aus dem Boot am liebsten springen. Sie möchten weglaufen. Sie sind völlig überrascht. Ich möchte mit Ihnen zusammen Jesus so nah wie möglich sein. Ich möchte, dass wir uns helfen, jeweils auf dem Weg, Jesus so nah wie möglich zu sein. Ich möchte mit Ihnen diese tiefe Sehnsucht teilen nach Jesus. Und ich möchte auch mich mit Ihnen zutiefst auf seine Wiederkunft freuen, ihm dann direkt zu begegnen. Nun kamen die Jünger alle ans Ufer. Jesus lud sie zum Frühstück ein. Doch dieses Frühstück mit Jesus war keine Auszeichnung für besondere Leistungen in den letzten Jahren. Dieses Frühstück mit Jesus war ein Zeichen seiner Liebe. Er setzt sich hier nicht mit den großen Helden zusammen, mit denen er jedes Mal vielleicht zusammensitzen würde, wir zusammensitzen würden mit den Großen dieser Welt, das wäre doch was Besonderes. Er setzt sich mit den feigen Versagern zusammen, die, die ihn vor ein paar Tagen nicht nachgefolgt sind, die, die weggelaufen sind, die, die leugneten, dass sie überhaupt Jesus kennen. Die, die nicht glauben wollten, dass er auferstanden ist, mit denen sitzt er hier zusammen. Karfreitag hatten sich die meisten von Jesus distanziert, doch Jesus hat sich nicht von ihnen distanziert. Er lädt uns ein, auch wenn wir ihn enttäuscht haben. Er lädt uns ein, auch wenn wir schuldig geworden sind. Er lädt uns ein, auch wenn wir bei ihm auf Distanz gegangen sind. Das erinnert an diese verschiedenen Mahlzeiten, die Jesus mit den Sündern und mit den Betrügern hatten. Das hatte man Jesus schwer vorgeworfen. Mit wem sitzt der da zusammen? Selbst die Jünger hatten sich darüber gewundert. Doch nun sind sie dankbar, dass Jesus mit ihnen ist, obwohl sie selber so schuldig geworden sind und nicht besser sind als die Sünder und die Verräter. Der Auferstandene ruft weiterhin die Sünder, Betrüger und Verräter in seine Gemeinschaft, mögen wir mitrufen. Bei den Jüngern hatte Jesus schon alles vorbereitet, das Feuer brennt, einige Fische, Brote sind schon da, die Jünger sollen noch einige Fische dazu bringen. Eigentlich bringen sie auch nur das, was Jesus ihnen gegeben hat, als er ihnen sagte, werft doch die Netze auf der anderen Seite aus. So ist es in unserem Leben, wenn wir für ihn etwas zur Verfügung stellen an Geld, Zeit oder Kraft, dann geben wir eigentlich immer nur das ein Stück zurück, was er uns gegeben hat. Ja, wenn wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen, dann geben wir ihm auch nur das zurück, was er uns gegeben hat, das Leben. Jesus nimmt dann Brot und Fisch, verteilt es, und noch einmal wird handfest deutlich, Jesus ist da. Nicht irgendeine Geisterhand lässt da Brot und Fisch im Kreis rumgehen, sondern Jesus handfest verteilt Fisch und Brot. Es ist dort eine besondere Mahlzeit. Vielleicht ist es die letzte Mahlzeit in dem Sinne, aber es ist nicht die letzte Mahlzeit mit Jesus. Wenn Jesus, der Auferstandene, wiederkommt, gibt es ein großes Festmahl. Dann sind alle Nachfolger seine Gäste. Jeder, der auf seine Stimme gehört hat, jeder, der seine Nähe gesucht hat, jeder, der dem Auferstandenen geglaubt hat. Und dann werden seine Nachfolger sagen, schön, dass Jesus wiedergekommen ist. Schön, dass Jesus da ist. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.